spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss.
It's all true.
Wie kamen wir eigentlich auf die Idee? Wir sind ja keine Historikerinnen, keine Autorinnen und auch keine Journalistinnen oder Schauspielerinnen.
Nee, das stimmt. Wir sind einfach zwei ganz normale Frauen.
Aber wir sind Mutter und Tochter.
Genau. Ich bin die Tochter Laura. Und da ich seit einiger Zeit hier in London wohne, sehen wir uns jetzt leider wesentlich weniger als zuvor.
Aber dafür quatschen wir natürlich jetzt häufiger am Telefon.
Ja, allerdings.
Und dann reden wir manchmal auch über andere Frauen, die wir toll finden und die uns aus irgendeinem Grund faszinieren oder beeindrucken.
Genau. Und darüber, was für Schlüsse wir daraus für unser Leben ziehen.
Und irgendwann haben wir dann angefangen, uns gezielt gegenseitig zu fragen, kennst du eigentlich diese oder jene Frau? Was hat die denn für eine unglaubliche Story? Warum hat man davon eigentlich noch nie gehört?
Und warum faszinieren uns einige Menschen und andere nicht? Warum werden einige berühmt und andere nicht? Sind sie besonders mutig, besonders klug? Haben sie besondere Talente oder Gaben? Oder waren sie einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort? Oder eine Mischung aus allem? Und genau darüber wollen wir auch heute miteinander sprechen.
Ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Heute habe ich ja eine Geschichte für dich vorbereitet.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt.
Die Laura hat die Story nämlich noch überhaupt nicht gehört.
Richtig, und deshalb stelle ich wahrscheinlich genau die Fragen, die euch auch durch den Kopf gehen. Also, würde ich sagen, dann mal los.
Jede Nacht träume ich vom Gipfel. Die Kälte ist erbarmungslos. Sie kriecht durch jede Schicht, die ich trage und beißt in meine Haut. Der Wind heult, mal leise, mal wie ein wildes Tier, das sich durch die eisige Leere kämpft. Um mich herum nichts als weiß, grau und blau. Die Farben einer Welt, die so still sind, dass ich nur meinen eigenen Atem höre, schwer und flach. Weiß ist das ewige Eis unter meinen Stiefeln, das bei jedem Schritt knirscht. Grau sind die zerklüfteten Felsen, die sich wie Narben durch den Berg ziehen. Und blau, ein unendliches, klares Blau, das den Horizont umspannt. So intensiv, dass es den Atem raubt. Aber hier oben ist Atem ohnehin ein kostbares Gut. Jeder Schritt ist ein Kampf. Meine Muskeln brennen, mein Herz pocht wie ein Trommelwirbel. Die Sauerstoffflasche an meiner Seite bleibt unangetastet. Noch nicht. Ich brauche sie für das allerletzte Stück. Der Gipfel ragt vor mir empor. Majestätisch, gewaltig, fast unbezwingbar. Doch ich kenne ihn. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Ich strecke die Hand aus, greife nach dem Himmel und dann spüre ich es, ein Ruck. Plötzlich bin ich wieder hier, in meinem Bett. Um mich herum die Dunkelheit meines kleinen Zimmers, fern von den eisigen Höhen. Der Traum verblasst langsam. Doch das Gefühl bleibt. Der Gipfel ruft mich, mal laut, mal leise, jede Nacht, immer wieder. Und auch wenn ich aufwache, weiß ich, der Berg ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil vom Berg.
Wie spannend, Mama.
Ja, immer ein anderes Intro.
Ja, stimmt. Wow, okay, beeindruckend. Wüsste ich jetzt nicht, dass mich jemals die Kälte gerufen hätte. Ich bin ja eh immer so kalt und ich bevorzuge definitiv die Hitze. Aber was eine tolle Beschreibung.
Ja, es geht halt auch um eine Nepalesin und wie ist die Kälte ja gewöhnt.
Verstehe, okay. Ich dachte vielleicht irgendwie die erste Frau auf Mount Everest und so, aber dann hat sie gesagt, sie war ja schon häufiger da. Dann bin ich mal gespannt.
Die kann schon mal nicht sein. Ne?
Aber erstmal ein herzliches Willkommen, wie immer, an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen von uns.
Ja.
Ich bin die Laura, ich bin die Tochter.
Und ich bin die Nadja, die Mama.
Und heute nehmen wir tatsächlich mal nebeneinander auf. Das ist sehr schön für uns. Das ist das erste Mal, ne?
Ja, genau. Die beiden letzten Folgen, die hatten wir remote aufgenommen. Mhm.
Jetzt ist besucht die Laura mich hier gerade in Köln.
Yeah. Richtig, genau. Es ist aber auch ein schönes Gefühl, finde ich, wenn man so direkt auch nebeneinander ist. Und ich bin total gespannt. Dann erzähl mir doch mal ein bisschen, mit wem wir heute es zu tun haben.
Also Laura, stell dir mal vor, du wächst in einem ganz kleinen Dorf, ganz hoch oben in den Bergen im Himalaya auf. Und stell dir vor, du hast in deinem Zuhause kein fließendes Wasser und keine Elektrizität. Deine Familie zieht Yaksgrot groß. Deine Eltern
Yaks?
Sind Yaks.
Das sind so Lama-artige
Tiere? Ja, genau, genau.
Sind das die, wo man so Kaschmirfell von bekommt?
Ich glaube schon. Ich hab auch ein Bild mitgebracht. Können wir gleich mal angucken von einem Yak. Mhm. Deine Eltern sind Analphabeten und für dich gibt es auch keinen Schulunterricht. Du wirst erwachsen, ohne jemals ein einziges Buch zu lesen. Aber du liest etwas anderes. Du liest Berge. Du kennst die Berge wie deine eigene Hand. Und irgendwann wirst du mal zur größten Bergsteigerin der Welt.
Die größte Bergsteigerin der Welt?
Also nicht groß, weil du so besonders groß bist, sondern die berühmteste Laura.
Okay.
Ja. Stell dir mal vor, das passiert aber jetzt nicht vor langer Zeit, sondern im Hier und Jetzt, vor wenigen Jahren. Die Frau, um die es geht, die ist jünger als ich.
Oh, okay. Mhm. Wow.
Das ist jetzt die Geschichte von Lhagba Sherpa, der Frau, die den Mount Everest öfter bestiegen und überlebt hat als jede andere Frau der Welt.
Ah, da war ich ja doch gar nicht so weit entfernt. Okay. Okay, kann ich mir nicht vorstellen, in einer solchen Umgebung groß zu werden. Klar kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich bin ja in einer Großstadt groß
geworden. Ja, weit über 5000 Meter ist der ihr Dorf. Ne?
Wahnsinn, 5000? Ich glaube, Ski gelaufen sind wir schon so, wenn wir auf dem Gletscher waren, vielleicht auf was, 2000, paar hundert?
Ja, 3000 waren wir auch schon im Skilaufen.
Okay, aber 5000, da ist die Luft ja richtig dünn. Ne?
Ja, ein ganz anderes Klima, ne? Und Lhagba wird 1973 geboren in einem kleinen Dorf, das sich in der Nähe eines majestätischen Berges namens Makalu befindet. Also ich bin erstens heiser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zweitens weiß ich nicht, ob ich das alles, was jetzt kommt, richtig ausspreche. Also das müsst ihr mir nachsehen. Ich habe zwar versucht zu googeln und mit Spracherkennung und sowas, aber keine Gewähr. Ne?
Das hatten wir letztens in der Folge schon mit den japanischen Namen.
Ja. Aha, ich suche alle Schriften und alle Sprachen der Welt. Noch hier dran nehmen. Der Makalu ist mit einer Höhe von 8.485 Metern der fünfthöchste Berg der Welt. Er liegt östlich des Mount Everest an der Grenze zwischen Nepal und dem autonomen Gebiet Tibet im Himalaya. Lhagbas Familie gehört dem Volk der Sherpa an.
Sherpa, das sagt mir irgendwas. Abgesehen davon, dass sie mit Yaks anscheinend zu tun haben, was ist das?
Genau, das ist dieses Volk, was ganz oben in den abgelegenen hohen Regionen des Himalayas und in Nepal lebt. Und ich habe es nachgeguckt, es ist ein tibeto-birmanisches Volk, das ursprünglich aus der Khumbu-Region im Osten Nepals stammt. Jetzt weißt du also Bescheid, ne? Kannst jetzt viel besser einordnen.
Das habe ich mir jetzt alles genauso gemerkt.
Heute leben die Sherpas in verschiedenen Teilen Nepals und Tibets sowie in einigen anderen Teilen des Himalaya-Gebirges. Im Westen sind die Sherpa heutzutage vor allem als Träger und Bergführer bei Expeditionen zum Mount Everest bekannt.
Deshalb kommt mir das so bekannt vor. Stimmt.
Genau. Die sind nämlich bekannt für ihre außergewöhnliche Fähigkeit zur Höhenanpassung, Kraft und Ausdauer. Und für ihr tiefes Wissen über das Hochgebirge, aus dem sie natürlich auch kommen. Kannst du jetzt so ein bisschen besser einordnen?
Ja, absolut, ja.
Die Eltern von Lhagba führen ein hartes und entbehrungsreiches Leben. Sie züchten Yaks, die für die Sherpa von zentraler Bedeutung sind. Diese Tiere liefern ihnen nicht nur Nahrung, sondern auch Kleidung und sie sind auch Transportmittel. Sie sind die Lebensader der Familien dort oben.
Hast du ein Bild dazu gesagt von
denen?
Genau, jetzt zeige ich es einmal sehen. Ich habe schon irgendwie sowas im Kopf. Ich glaube, die sehen super niedlich aus. Die haben auch so lange Hörner,
oder?
Die
ist aber größer, als ich dachte. Das verlinken wir dann auch wieder, ne?
Ja,
genau. Das haben wir ich habe jetzt mal so ein Bild rausgesucht hier von so einem Sherpa-Dorf, wo die praktisch mit ihren Yaks so hin und her gehen.
Ja, okay.
Jetzt mal beschreiben.
Man sieht viel...
Viel Dorf.
Man sieht einen Weg, wo zwei Sherpa, zwei Kinder sind das, hochgehen mit diesen Yaks. Und die Yaks sehen büffelartig aus, ne?
Finde ich auch. Ich habe ja gerade gesagt, die sind so außergewöhnlich tragfähig.
Jetzt guck ich mal an. Okay, jetzt zeigt die Mama mir ein Bild von zwei charmant lachenden Sherpern und die haben ein Rucksack ist nicht das richtige Wort, weil ich glaube, das ist aus Weide geflochten und das ist bis oben hin, ich glaube, doppelt so hoch wie die Person ist, voll mit irgendwelchen Säcken und beladen und es sieht sehr, sehr schwer aus. Ja.
Ja, also das ist eben, dass sie so besonders belastbar sind. Ne?
Wahnsinn, okay, ja.
In dieser rauen, hohen Bergwelt, umgeben von unbezwingbaren Gipfeln und endloser Weite, in dieser dünnen Luft ist das Überleben ein täglicher Kampf. Als Lhakpa aufwächst, ist die Stellung von Mädchen in den Bergen von Nepal stark von traditionellen Normen geprägt und männerdominiert. Wie sollte es anders sein, Laura? Für Mädchen gibt es wenig Raum für Bildung. In der Sherpa-Kultur gilt Bildung als das Privileg von Jungs und Männern. Mädchen sind hauptsächlich für die häuslichen Aufgaben verantwortlich. Sie übernehmen unter anderem die Pflege der jüngeren Geschwister. Lhakpa selbst erlebt diese Ungleichbehandlung am eigenen Leib. Jahrelang trägt sie ihren kleinen Bruder täglich mehrere Stunden zur Schule. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück.
Und sie selbst jeden durfte Tag. Nicht zur Schule gehen.
Und sie muss vor der Schule warten,
während ja, sehr
er drinnen lesen und schreiben.
Ja, klar. Und
mit einem schlechten. Ne? Ja, und sie nennt sich bis heute Schulbus.
Ja. Wenigstens nimmt sie es mit Humor.
Ja, das muss sie aber sehr, sehr getroffen haben.
Ja, natürlich.
Und ich habe ja eben gesagt, das ist die bekannteste und berühmteste Bergsteigerin, die ganz, ganz viele Rekorde hält im Guinness-Buch der Rekorde. Die ist bis heute Analphabet.
Wahnsinn. Okay. Das ist echt so unfair, ne?
Das harte Leben in den Bergen verlangt von Mädchen wie Lhakpa viel Verantwortung und Gehorsam. Lhakpa hilft ihrer Mutter bei der Arbeit auf den Feldern, beim Hüten der Tiere, bei den alltäglichen Aufgaben im Haushalt. Als Lhakpa 10 Jahre ist, also 83, kommen die ersten Touristen in ihr Heimatdorf. Was glaubst du, was haben die Dorfbewohner gedacht, als die ersten Touristen zu ihnen ins Dorf
kommen? Schwer für mich abzuschätzen, sowas, weil das für uns ja so normal ist, ne? Keine Ahnung.
Die haben die für Yetis gehalten.
Nein! Ja.
Ich sag gleich, glaube, das kommt gleich nochmal. Ich sag gleich sonst auch nochmal, was über Yetis
sind.
Genau, ne? Die sind so viel größer und so komisch angezogen. Mhm. Und die sind ja auch ganz anders angezogen mit Daunenjacken und sowas. Ne? Die sind das ja nicht gewöhnt. Ja, die dachten erst, das wären Yetis. Geheimnisvolle Wesen aus den Bergen. Doch, die Touristen sind freundlich, machen Fotos und scheinen keine Gefahr darzustellen. Und in den folgenden Jahren kommen sie immer wieder. Und mit der Zeit gewöhnen sich die Dorfbewohner an die fremden Gesichter. Diese Veränderung bringt aber genau die Chance, die Lhakpa sich gewünscht hat. Und jetzt, bevor ich weiter erzähle, was jetzt passiert, Laura, wollte ich noch mal ganz kurz auf den Mount Everest reingehen, der ja heute neben Lhakpa die 2. Hauptrolle in der Geschichte spielt quasi.
Ja.
Er ist der höchste Berg der Welt. Das war ja lange strittig, immer mit dem K2, der ja in der Nähe liegt, auch im Himalaya. Aber es ist inzwischen erwiesen, mit 8.849 Metern ist der Mount Everest der höchste. Er thront über allem im Himalaya. Ein stiller Riese. Der höchste Punkt auf unserer Erde.
Wahnsinn.
Umhüllt von Eis, Schnee und Sturm. Und doch ein Sehnsuchtsort. Für viele ist er mehr als nur ein Berg. Er ist ein Mythos. Eine Herausforderung, ein Symbol des Unbezwingbaren. Und jetzt zeige ich dir mal ein Bild von dem, ja?
Mhm.
Na, hier siehst du das Himalaya-Gebirge.
Wie schön.
Ist toll, ne?
Ich
würde da so gerne mal hin.
Ja, ich auch. Aber wie gesagt, mit Kalt und Laura, das verträgt sich nicht gut. Du bist da ja ein bisschen
abgesorgt.
Das sieht echt wirklich schön aus. Also man sieht natürlich, genau wie du am Anfang gesagt hast, grau, weiß und blau. Und der Himalaya, der thront und sticht oben heraus aus all den anderen Bergen, die natürlich alle schon weit über die Wolkenkrone hinausgehen. Sehr beeindruckend.
Und man spricht von 7 Summits. Summits sind ja praktisch die Gipfel ne, auf Englisch. Hast du da schon mal von gehört, von den 7 Gipfeln?
Nee, ich kenne nur die G7-Gipfel.
Es ist tatsächlich, sind das die 7 höchsten Berge jeden Kontinents.
Ah.
Und das ist im Grunde das, was alle Bergsteiger auf ihrer Liste haben, die Seven Summits.
Die sie im Prinzip mal abgehakt
haben. Genau, ne, auf jedem Kontinent unserer Erde einmal auf dem höchsten Berg gewesen sein.
Könnte ja vielleicht auch so eine Art Vorbereitung sein. Man fängt mit dem kleinsten auf dieser Liste an, der wahrscheinlich auch sehr hoch ist.
Wahrscheinlich in Australien.
Und dann geht man, und der letzte Preis ist dann der Himalaya.
Ja, und der Himalaya und genau wie der Berg, wo Lhakpa aufwächst, die sind ja sehr viele Berge, auch der K2, die sind ja alle über 8000 Meter. Was glaubst du denn, wie viele Berge auf der Welt gibt es über 8000 Meter? Schätz mal.
Nicht so viele.
Nee, das stimmt.
Vielleicht 10?
Nee, 14. Was nah dran. Die meisten davon halt
im Himalaya.
Im Himalaya, genau. Und in der Sprache der Nepalesen wird der Sagarmantha oder Komanlangma.
Genau.
Okay. Göttin des Himmels.
Jetzt der Mount Everest, nicht der Himalaya.
Der Mount Everest tatsächlich. Ne?
Wie?
Sagarmatha.
Wie die Übersetzung war?
Göttin des Himmels.
Oh, wie schön. Mhm. Weiblich. Die durfte wahrscheinlich auch nicht zur Schule gehen.
Kann bis heute nicht lesen und schreiben, der Mount Everest. Nach all den Jahren. In Nepal nennten die Menschen, die Einheimischen, den Mount Everest Sagarmatha. Gipfel des Himmels. Und in Tibet trägt er den Namen Komalangma, Göttin Mutter der Erde.
Göttin Mutter der Erde, wie schön.
Also es ist ein heiliger Ort, ein lebendiges Wesen, eine Göttin, die respektiert werden will. Als britische Forscher den Gipfel 1841 erstmal kartieren, nannten sie ihn nüchtern Peak 15.
Ah, oh, wie langweilig.
Ja. Und später erhielt er dann seinen heutigen Namen zu Ehren von Sir George Everest, der den aber nie selbst gesehen hat, diesen Berg. Und ausgesprochen wurde es damals eigentlich Eve West.
Es ist ja benannt nach einem Typen, der niemals da oben drauf war.
Ja, genau, den Chef dieser
Kartografierung. Die Audacity einfach nur.
450 Millionen Jahre alt ist das Gebirge.
Wow.
Ja, und der Berg, der heute den Himmel berührt, lag einst tief unter Wasser. 1924 wurden Fossilien oben entdeckt.
Oh, okay. Ja. Ist das ein Zeitgebirge?
Genau. Das hat sich praktisch, haben sich zwei Erdplatten, drückten sich aneinander und hoben sich immer weiter empor. Ein geologischer Kraftakt, der nie endet. Und als heiliger Berg ist der Everest für die Einheimischen ein Zuhause der Gottheiten. Aber für viele Westliche ist der Everest ein Ziel, das es zu besteigen gilt. Oben nennt man den Wind Jetstream, das hast du vielleicht ja auch schon mal gehört, unbarmherzig und sehr kalt. Er peitscht über den Gipfel mit bis zu 282 Kilometer pro Stunde. Oh. Ein falscher Schritt und du wirst von ihm hinweggefegt wie Staub.
Schneller als auf der deutschen Autobahn.
Im Januar sinkt die Temperatur auf minus 36 Grad. Die Luft dort oben ist dünn, jeder Atemzug brennt. Doch immer wieder zieht es die Westler hierhin. In diese tödliche Schönheit. Und der Wandel ist für die Sherpas mit dem Tourismus gleichzeitig ein Segen und ein Fluch. Die Welt entdeckt damals den Everest, Nepal öffnet sich langsam für ausländische Touristen. Für die Sherpas bedeutet das mehr als Arbeit. Sie werden zur tragenden Säule der Expedition, als Träger, als Pfadfinder, als Lebensretter. Die internationale Welt rückt schnell näher und das Leben in den Dörfern verändert sich. Doch bis heute stehen die Sherpas oft im Schatten derer, die sich auf den Gipfel feiern lassen. Dabei sind sie es, die den Weg eigentlich bereiten, die die Lasten tragen, die die Leben retten. Und so ist es auch für Lhakpa eine Chance, die plötzlich kommt. Das Dorf, das bis dahin von der Außenwelt unberührt geblieben ist, sieht sich plötzlich einer neuen Realität gegenüber. Die Fremden bringen Geld und neue Arbeit und neue Fragen. Die Sherpa-Gemeinschaft, die bislang hauptsächlich von Landwirtschaft und Viehzucht lebte, beginnt sich mehr und mehr mit der Reise- und Bergsteigerindustrie auseinanderzusetzen. Das über Generationen gewachsene traditionelle Leben verändert sich in einem rasanten Tempo. Lhakpa ist inzwischen ein Teenager und fasziniert von den Menschen, die so anders sind als sie. Ihre Sprachen, ihr Lachen, ihre Selbstverständlichkeit, all das wirkt auf Lhakpa fremd und gleichzeitig verlockend. Während sie jetzt beobachtet, wie das Neue in das Dorf einzieht, sieht sie zugleich, dass das Alte bleibt. Ihre 2 Jahre jüngere Schwester heiratet, als Lhakpa 16 ist. Eine arrangierte Ehe.
Die wird verheiratet mit 2 Jahren.
Mit 14.
Zwei Jahre jünger. Ah, das ist 2 Jahre. Okay. Ja. Oh, wow.
Ganz so schlimm ist es dann nicht, aber.
Okay, also die Schwester wurde mit 14 verheiratet. Warum ist sie dann selbst nicht verheiratet mit 16?
Lakbar sagt, einmal wollte sie nicht, aber wenn sie in den Spiegel blickt, sieht sie auch ein großes Mädchen mit unsicherem Blick. Später wird sie sagen, ich habe mich damals so hässlich gefühlt, unsichtbar, ungewollt.
Aber dann konnte sie sich, weil sie sich selbst nicht attraktiv fand, konnte sie sich dagegen
entscheiden. Ja, oder sie, war, sie entsprach nicht dem Schönheitsideal in diesem Dorf.
Okay, quasi. So nach dem Motto, keiner wollte sie haben.
Ja, beides. Also oh es Gott. Ist wohl eine Mischung. Aber es ist auch, also du musst wissen, über Lakbar Sherpa, obwohl die ja so viele Weltrekorde hält, kannte man sie eigentlich nicht, bis ein Film über sie gedreht wurde, Mountain Queen. Und aus dem habe ich auch fast alle Informationen und aus Interviews in Englisch und Deutsch in verschiedenen Sportzeitschriften. Es gibt jetzt kein Buch oder so. Normal lese ich ja immer so ganz viele Bücher oder so. Ne? Und aber diesmal wirklich habe ich das aus den Artikeln und dem Film entnommen.
Okay.
Die Informationen. Und deswegen weiß ich auch ganz, ganz viele Sachen nicht. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob die 14 war, die Schwester. Also aber du wirst gleich merken, warum ich denke, das ist das Älteste, was ging.
Entschuldige.
Genau. Wir wollen uns ja auch drüber unterhalten. Ja, und auch ihre Schwester, es ist keine Liebesheirat, die wird genau wie ihre Eltern verheiratet, aber ist anscheinend zufrieden damit. Romantik, zärtliche Gästen oder die Vorstellung einer Liebesheirat spielen nämlich in ihrer Gesellschaft keine Rolle. Aber für Lakbar,
oder?
Ja, und Lakbar wünscht sich das auch nicht. Die sieht jetzt ja auch Frauen, die mit den Touristen kommen. Und ihre eigene Realität fühlt sich für sie fremd und erdrückend an. Und sie sagt auch immer wieder, als Teenager wurde sie ständig von einer ganz großen Traurigkeit begleitet. Oh. Ja, weißt du, erst als Schulbus.
Hm.
Ne? Wie schrecklich, ne? Und dann war sie hässlich. Und dann eines Tages sagt sie auch zum Entsetzen ihrer Mutter zu dieser, ich will nie eine Ehe wie deine. Ja, Aber ansonsten spricht Lakbar nie über ihre Träume. Sie will einfach mehr vom Leben, denkt sie bei sich. Sie will nicht nur gehorchen, nicht nur funktionieren, sie will frei werden. Und dann ist sie halt 16, deswegen denke ich auch, dass ihre jüngere Schwester 14 gewesen ist, als sie geheiratet hat, weil mit 16 trifft sie eine Entscheidung. Hast du eine Idee, wie sie aus dieser Situation rauskommt?
Sie wird zur Touristenführerin.
Geht in die richtige Richtung, ja.
Ansonsten wüsste ich nicht, weil du hast ja wahrscheinlich kein Startkapital.
Was glaubst du denn, gibt es denn weibliche Touristenführer?
Nee, natürlich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist.
Ja, die schneidet sich die Haare kurz.
Oh, nein.
Die zieht Männerkleidung an.
Aber das wissen doch alle, dass sie
wandert sie allein aus ihrem Dorf zum Basislager des Mount Everest. Gibt sich als Junge an und lässt sich als Trägerin
verdienen. Als Träger.
Ja, genau, als Träger verdingen.
Wow.
Also, und keiner weiß und merkt die nächsten.
Ich hätte jetzt gedacht, dass alle wissen, also kennen sich da dann gegenseitig in meinem Unwissen. Haben wir ein Bild von ihr mit kurzen Haaren?
Nee, das nicht, aber als ganz junge Frau zeige ich dir mal ein Bild.
So. Oh, wie mutig.
Mhm.
Mit wie viel? Mit 18 hast du gesagt?
Nee, mit 16.
Mit 16, oh. Okay, meine Mama hat mir gerade das Bild gezeigt und man sieht definitiv, dass es eine Frau ist, oder? Also sie lächelt da natürlich auch charmant. Mhm. Aber ich dachte, ich würde
aber da ist sie auch älter. Da ist sie schon, da ist sie schon 19 oder so. Es ist also ich habe kein Bild gefunden. In dem Film gibt es ein Bild.
Vielleicht, wenn sie auch nicht lächelt.
Genau, wo sie als Junge, aber das, ich kann ja nicht vom Film einfach ein Bild abfotografieren. Ich dachte so, Gott, ist das rechtlich möglich?
Wir können am Ende den Film verlinken auch und dann jeden, den es interessiert, kann sich den Film ja dann gerne anschauen. Ja. Okay, verstehe. Also hier würde ich jetzt erkennen, dass es eine Frau ist, aber es könnte auch im charmanten Grinsen liegen.
Und jetzt fängt sie also an, ein geheimes Leben zu führen. In ihrer neuen Rolle als Träger trägt sie schwere Lasten, schleppt Ausrüstung durch Eis und Wind, kämpft sie Schritt für Schritt immer wieder den Berg hinauf. Es ist anstrengend, aber sie liebt es. Es ist ihr geheimes Leben, eins, das sie erfüllt. Ihre Mutter hat sie gewarnt, als sie ging. Der Schneeleopard wird dich fressen, wenn du so weitermachst.
Das klingt wie etwas, was du auch zu mir gesagt hättest als Kind.
Ja, das sage ich ja auch ständig.
Ja, natürlich. Vielleicht nicht mit dem Schneeleopard.
Der Schneeleopard wird dich fressen,
wenn du so weitermachst. Aber wie du mir erzählt hast, dass das Nagellack auf der Haut irgendwie für Narben bleibt, damit ich mir mit meinem Nagellack nicht ins Gesicht male mit irgendwie so 6 Jahren. Das ist genau das Gleiche gewesen.
Das ist genau das Gleiche. Das war nur zu deinem Schutz.
Mein Gesicht ist auf jeden Fall narbenfrei.
Ja.
Na nee, doch nicht. Die Aineo.
Da war ich halt nicht da.
Ja, das stimmt.
Aber ihr Vater sagt, du bist stark, Lakbar. Lass die alle reden, geh deinen Weg. Was man ja gar nicht denkt, ne? In dieser Gesellschaft. Und mit der Zeit fällt Lakbar jetzt den Expeditionsleitern auf und sie bekommt verantwortungsvollere Aufgaben. Irgendwann merkt man auch, dass es sich doch um ein Mädchen handelt und sie wird zur Küchenhilfe ernannt. Eine Position, die eigentlich nur Jungen vorbehalten ist. Aber Lakbar lässt sich nicht einschüchtern. Und in der Küche beginnt sie, Englisch zu lernen. Sie hört den Bergsteigern zu, ahmt ihre Worte nach und jeden Morgen sagt sie zur Begrüßung der Männer stolz, Hello, good morning.
Oh, wie pfiffig. Mhm. Ist ja schwer, eine Sprache zu lernen, ohne dass ihr das jemand beibringt. Ne?
Ja, nur vom Hören, vom Zuhören. Mhm. Ja, und sie kann es ja auch nicht anders lernen. Sie ist ja Analphabetin.
Toll, stimmt. Mhm.
Lakbar ist so stolz darauf, Neues zu entdecken und Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Und dann verliebt sie sich in einen Touristen, einen Europäer. Lakbar ist sehr jung und sehr unerfahren. Sie vertraut ihm, hält ihn für ihre große Liebe und...
Wie es allen Frauen so geht.
Wird schwanger.
Oh, so, ich dachte, er nimmt alles aus, aber es kann ja jetzt auch noch kommen.
Ja, und damit ist es vorbei mit diesem Leben.
Oh nein.
Die beiden heiraten nicht, aber Bizzy bekommt ihren Sohn, Nima heißt er, N-I-M-A, Nima. Und ihre große Liebe sieht auf einmal auf sie herab, weil sie eine Sherpa ist. Er heiratet sie nicht und verlässt fluchtartig das Land.
Also doch.
Kein Unterhalt, nichts.
Oh, die Arme.
Allein und schwanger bleibt sie zurück, steht die Schwangerschaft allein durch und traut sich nicht, jemandem davon zu erzählen.
Geht sie denn zu ihren Eltern?
Nein, sie geht nach Kathmandu, in die große Stadt.
Ja.
Sie traut sich, sie schämt sich so sehr, dass sie sich nicht in ihr Dorf zurücktraut, unverheiratet und schwanger. Einsam und unerkannt bekommt sie ihr kleines Baby. Nima hat keinen Kontakt zu seinem Vater und wird ihn auch nie haben, wenn ich das so richtig aus der Dokumentation verstanden habe. Zu Hause im Dorf hören die Leute davon und reden über sie. Sie sollte sich schämen, sagen sie. Deswegen bleibt sie weiter in der großen Stadt, versteckt sich, arbeitet als Putzfrau. Sie bekommt kein Geld für ihre Tätigkeit, nur Essen für sich und den Kleinen.
Wow, wie krass das ist. Wann war das? Haben wir ungefähr eine Zeit?
Ja, da ist sie ungefähr 18 und sie ist 73 geboren.
Oh, wow. Mhm.
Und lange Zeit denkt sie jetzt, ihr Leben sei vorbei. Tag für Tag arbeitet sie wie eine Sklavin, überlebt einfach für ihr Kind. Aber dann erlebt sie in Kathmandu die Beerdigung einer der berühmtesten Frauen aus Nepal mit. Die heißt Pasang Lamu. Sie ist eine Sherpa und die erste nepalesische Frau, die den Mount Everest besteigt, ohne Ausbildung, nur mit Mut. Doch oben am Gipfel gerät die Gruppe in einen Sturm, plötzlich heftig gnadenlos. 3 Wochen sitzen Pasang und ihre Crew fest. Kein Sauerstoff mehr, kein Essen mehr, kein Entkommen.
Oh Gott.
Pasang stirbt mit 21 Jahren.
Oh. Und also alle in der Gruppe, nehme ich an.
Ja, also da gab es auch keine Informationen, aber ich gehe mal davon aus.
Okay.
Lakbar erinnert sich an den Beerdigungszug. Sie sieht das blaue Gesicht der aufgebahrten Pasang und legt eine Blume auf ihren Körper. Und sie spürt es auf einmal. Kraft, Wille, Mut. Alles scheint sich von Pasang auf sie zu übertragen. Sie hält diesen Gedanken fest. Wenn Pasang es schafft, dann können es doch auch andere Frauen und nicht alle müssen sterben. Und dieser Gedanke trägt sie bis heute.
Oh, Frauen, die sich gegenseitig inspirieren, wie schön, ne?
Ja, wohl Pasang hätte es wahrscheinlich lieber live miterlebt.
Oh. Mit deinem schwarzen Humor. Oh.
Und in dieser Nacht trifft Lakbar eine Entscheidung. Sie will den Everest besteigen. Sie ist jetzt Anfang 20 und hat bereits ein kleines Kind, aber sie wird tätig. Sie klopft an Türen in Kathmandu und bittet einfach um Hilfe. Doch überall heißt es, sie haben doch ein Kind oder sie sind eine Frau oder lassen sie es, wissen sie, wie gefährlich das ist? Aber jede Absage, sagt sie später, macht sie stärker. Und dann hört sie von einem Laufwettbewerb in der Gegend um Kathmandu. Preisgeld $2,000. Ohne jegliche Ausbildung und Ausrüstung macht sie mit und gewinnt.
Wow.
Aber das Geld reicht nicht und deswegen überlegt sie sich jetzt, ein kleines Restaurant zu eröffnen und das tut sie auch. Weil sie war ja schon als Küchenhilfe tätig und kann ganz gut kochen anscheinend, weil das bringt auch ein bisschen Geld und so ist sie jetzt ein bisschen wohlhabender, sage ich mal, für ihre Verhältnisse.
Ja. Und dass ein Restaurant zu eröffnen weniger teuer ist, als wieder eine Reisegruppenführerin zu werden.
Eine Mount Everest-Besteigung, zumindest für uns hier, kostet zwischen 10.000 und 50.000 Euro, wenn du schon einmal vor Ort bist.
Ja.
Das ist auch richtig teuer. Und es wird auch immer teurer. Wobei, jetzt ist es ja so ein bisschen wie Massentourismus inzwischen. Jetzt wird es wohl auch wieder ein bisschen billiger, aber es ist schon ein sehr, sehr hohes Geld. Und ich glaube, selbst für eine Sherpa ist, wenn du dich engagieren lässt. Und sie hat ja auch das Kind noch, was sie
ja,
dann...
Ja, klar, die kann ja nicht einfach
sie muss so ja die dann bezahlen, dass das betreut wird und so, ne? Aber sie hat halt eine Idee, weil sie hat deswegen die Idee mit dem Restaurant, weil da kommen ja die Touristen hin. Und jeden Tourist, der ihr Gast ist, fragt sie, kennen Sie jemanden, der mir helfen kann? Ich will den Everest besteigen. Und eines Tages kommt ein Gast, der den Premierminister von Nepal kennt. Und der schreibt jetzt dem Premierminister einen Brief und alles geht ganz schnell. Eine Stunde später steht sie vor dem Premierminister. Und der ist beeindruckt von ihr, von ihrem Plan, von ihrem Willen. Und er sagt ihr seine Unterstützung zu.
Wie toll ist das denn? Ja. Manchmal muss man einfach Glück haben.
Plötzlich scheint ihr Traum zum Greifen nah. Doch sie will ja nicht alleine gehen, das geht auch nicht. Die Presse berichtet und der Premierminister stellt Lakhba auf einer Pressekonferenz persönlich vor. Ein Journalist fragt, auf dem Weg zum Gipfel liegen bis heute 200 Leichen, was sagen Sie dazu? Und sie sagt, viele Menschen sterben in der Armee, Angst darf uns nicht aufhalten. Und deswegen gründet sie die Nepali Women Millennium Expedition. Im Jahr 2000 ist es soweit. Eine von Frauen geführte Besteigung des Everest unter Lakhbas Leitung, obwohl sie nie ein offizielles Bergsteigtraining absolviert hat. Das Team startet einige Wochen später vom Basislager aus. Doch der Berg ist gnadenlos. Drei Frauen werden krank, müssen umkehren. Nur Lakhba und eine andere Sherpa-Frau gehen weiter.
Zu zweit, darf man das?
Ja, wir haben auch noch ein paar Männer bei, aber die praktisch begleiten. Mhm. Das ist wie bei den Europäern. Ne? Das sind, keine Ahnung, 10 Europäer und 20 Sherpas, die alles für sie tragen. Ja. Und so ist das jetzt eine Frauencrew, die wird halt vom Premierminister und anderen Sponsoren da begleitet oder gesponsert halt. Mhm. Und die haben also auch Helfer. Mhm. Aber kurz vor dem Gipfel wird auch die letzte Begleiterin krank. Höhenkrankheit. Sturm und Kälte haben ihr Übriges getan. Die anderen Bergführer wollen abbrechen, aber Lakhba weigert sich. Sie sagt, lieber sterbe ich, als umzukehren. Und sie klettert weiter Schritt für Schritt. Dann sieht sie den Gipfel. Und ein Regenbogen erscheint. Sie sieht darin ein Zeichen. Sie sagt später, willkommen Lakhba, hat der Berg gesagt.
Oh, wie schön ist das denn?
Am 18. Mai 2000 steht sie ganz oben mit 26 Jahren.
Wahnsinn.
Und überlebt auch den Abstieg.
Ach, wie toll ist das denn?
Die erste nepalesische Frau, die den Everest besteigt und überlebt.
Wow, wie toll, ne?
Ja. Oben auf dem Gipfel verbeugt sie sich und bittet den Berg um Vergebung, dass sie ihn betreten hat. Aber sie sagt auch heute noch, sie tut das alles nicht nur für sich, sie tut es für alle nepalesischen Frauen, für alle Frauen. Und als sie zurückkehrt, ist der Empfang überwältigend. 8 Jahre lang hat sie sich jetzt nicht in ihr Dorf und nach Hause getraut, aus Scham über ihren unehelichen Sohn. Aber ihr Vater nennt sie jetzt als Lob seinen Sohn. Laura und ich gucken uns gerade an und verdrehen die Augen.
Ja.
Lakhba ist jetzt nicht mehr das Mädchen, das den Bruder zur Schule trägt. Sie ist jetzt Lakhba Sherpa. Und sie hat den höchsten Punkt der Welt bezwungen. Das ist so der erste Einschnitt in ihrem Leben.
Wahnsinn.
Was sagst du zu ihrer Story
bis jetzt? Ja, mir sind ein bisschen die Tränen gekommen. Also ich fand das so schön jetzt gerade. Die hat sich so durchgebissen.
Mhm.
So viel Grit, wie man im Englischen sagen würde. Durchhaltefähigkeit.
Und noch alleinerziehende Mama, ne?
Ja. Einfach nur absolut fantastisch.
Mhm. Und ich zeig dir jetzt mal kurz hier ein Bild von den Wegen auf den Mount Everest. Warte mal. Hier. Und dann siehst du nämlich... dass es da verschiedene Lager gibt und du gehst praktisch immer vom Basislager höher, höher, höher und am letzten Tag gehst du dann auf den Gipfel.
Hm.
Weil du musst dich immer wieder akklimatisieren.
Klar, du musst dieses Stopps einlegen. Oh, aber das vom letzten Lager bis zum Gipfel, kann das sein, dass das tatsächlich nochmal von 8.130 bis 8.840? Das wären ja nochmal 700 Meter.
Kann sein.
Im letzten Stück.
Wenn es da steht, wird es wohl stimmen. Also Lakhba hat jetzt ja eine gewisse Berühmtheit und wird jetzt auch als Frau angestellt, als Sherpa, als Bergführerin bei diesen Expeditionen von den Ausländern, die dort auf den Gipfel steigen wollen. Und bei dieser Gelegenheit sieht Lakhba ihn. Er hat lange Haare, silberne Zähne und wirkt wie ein Hippie. Die anderen Sherpas sagen, hey Lakpa, da ist George, der mag dich. Und sie sagt nur, wenn er mich wirklich mag, kann er ja nächstes Jahr nochmal wiederkommen. Und er kommt tatsächlich. Sein voller Name George Digimarescu. Er ist ein Rumäne, kein Amerikaner, aber ein Rumäne, der in Amerika lebt. Er ist einst über die Donau aus dem kommunistischen Rumänien geflüchtet und lebt nun in Connecticut. Er ist ein sehr erfahrener und bekannter Bergsteiger und hat bereits mehrfach den Everest bezwungen, als er Lakpa kennenlernt. Und er scheint sich auch in Lakpa verliebt zu haben, denn er kommt tatsächlich zurück 2001. Im Basislager auf der tibetischen Seite sieht er dann seine Lakpa wieder und sagt, willst du mit mir hochsteigen? Dann sagt er einen Satz, der ihr Leben verändert. Wenn du weiter nur als Sherpa arbeitest, wirst du den Gipfel niemals selbst erreichen. Und so vertraut sie ihm und geht nicht als seine Sherpa, sondern als seine Partnerin los. Und George?
Aber zu dem Zeitpunkt war sie doch schon oben.
Ja, sie war schon oben, aber einmal. Sie hat jetzt keinen Finanzier mehr. Und sie arbeitet jetzt halt als Sherpa.
Und die bleiben in diesem Lager. Und gehen die nicht bis zu diesen anderen Lagern hoch? Die Sherpa?
Doch, die machen das auch. Aber sie ist jetzt praktisch.
Aber dann geht sie doch an den Gipfel, oder?
Nee. Die meisten Sherpas arbeiten im Basis oder auf einem der anderen Lager.
Ah, und dieses letzte Stück hoch
zum Genau, Gipfel, also das sind die Expeditionsleiter und die Expeditionsleiter verpflichten praktisch Leute. Es gibt halt Küchenhilfen in allen Lagern und so weiter, Leute, die Ausrüstung. Und vor allem, du musst überall, musst du dir vorstellen, musst du Depots von Sauerstoffflaschen machen, weil eben die letzten können nur mit Sauerstoffflaschen bestiegen werden. Außer von George, der geht bis zum Gipfel immer wieder ohne Sauerstoffflasche.
Oh.
Das machen auch einige Sherpas, aber es sind tatsächlich auch heute nur ganz wenig Leute, die ohne Sauerstoffflasche da scheinen. Und er geht auch in Jeans hoch. Also das ist wirklich so ein Hippie.
Typ.
Ja, so scheint schon ein krasser Typ zu sein. Und der sagt jetzt praktisch zu ihr, nicht sie soll als Sherpa oder als Bergführerin mitkommen, sondern als Teammitglied nimmt er sie jetzt mit, ne? So als Gleichberechtigte. Und das ist für sie natürlich jetzt was ganz Neues. Als Lakpa das Gipfelfoto von sich und George später betrachtet, kommen ihr die Tränen. Jetzt zeige ich dir das mal, das Foto.
Ah, der sieht aber sympathisch aus, ne?
Mhm.
Ich find
Warte mal
schwer.
Ab, Laura, ob der so sympathisch ist.
Foreshadowing. Schade, okay, aber hier sieht er auf jeden Fall sympathisch aus. Lächelt leicht und vor blauem Hintergrund mit dieser ganzen, ja, Montur an, die man halt eben anhat, wenn man einen kalten Berg besteigt. Wie so Skifahrer so ein Stück weit, ne?
Mhm.
Und das nächste Bild ist ein Bild von ihm und ihr.
Genau.
Beide auch mit Sauerstoffflaschen und wieder vor strahlend blauem, stahlblauem Himmel und auch beide am Grinsen.
Mhm.
Bisher bin ich jetzt mal noch positiv ihm gegenüber eingestellt.
Also, er ist kräftig, sie ist zierlich, zwei Vögel waren wir, sagt sie später. Und am 23. Mai 2001 stehen sie dann eben oben gemeinsam auf dem Gipfel. Sein voller Name, den habe ich ja schon gesagt, George Diamarescu. George sagt jetzt zu Lakpa, komm doch mit mir nach Connecticut. Dann können wir in der Zukunft viele Berge gemeinsam besteigen. Sie ist 28, als sie mit ihm in die USA geht.
Alles, spricht sie da jetzt schon Englisch?
Ja, das lernt sie aber sehr schnell.
Mhm.
Alles wirkt für sie fremd, aber möglich. Und ganz schnell kommt auch ihr erstes Kind, eine Tochter namens Sunny, Sonic.
Und sie nimmt aber ihren Sohn mit.
Ja, also ich habe bei diesem Bericht den Sohn auf den ersten Kinderfotos gesehen. Später habe ich den nicht mehr gesehen. Aber der muss ja 2001, muss der ja auch schon 10 gewesen sein. Vielleicht geht er dann aufs Internat oder zurück nach Nepal. Jetzt auf Veranstaltungen, wo sie auftritt, ist der auch manchmal dabei. Mhm. Der Nima heißt der ja,
genau.
Ne? Genau, aber wie lange er jetzt bei denen wohnt, weil dann in späteren Berichten in der Dokumentation, in der Fernsehdokumentation oder Netflix-Dokumentation, ist er dann nicht mehr dabei.
Mhm. Aber das heißt ja nichts.
Nee. Und als dann die Sunny kommt, heiraten die beiden auch. Und 2003 gründen sie gemeinsam eine Bergsteigerfirma. Und Lakpa kehrt mit George immer wieder zurück in den Himalaya und zum Everest. Die Kinder werden dann von Verwandten betreut. Er hat einige Verwandte in den USA oder jemand wird engagiert.
Klingt ja eigentlich nach einem guten Match, ne?
Und im Mai 2003 steht sie dann zum dritten Mal auf dem Gipfel.
Toll.
Diesmal mit George und auch mit ihrer Schwester. Die sind insgesamt, glaube ich, 10 Kinder oder so. Ich weiß nicht, welche Schwester das ist. Und dann ist es wieder ein neuer Rekord, weil das sind die ersten nepalesischen Schwestern, die gemeinsam den Gipfel erreichen. Und so wächst langsam aber stetig die Zahl von Lakbars Rekorden. Aber George verändert sich. Er wird oft wütend und rastet aus. Lakbar versteht das nicht. Vielleicht versteht er es selbst nicht. Und in Wahrheit beginnt jetzt ihr größter Kampf nicht oben auf dem Berg, sondern unten in ihrer Realität. George gilt unter seinen Freunden und in der Familie inzwischen als hochgradig kontrollierend und cholerisch. Er ist wohl sehr oft eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit, die zunehmend immer Lakbar zuteil wird und nicht wie früher ihm. Zunächst steht er ja als erfahrener Bergsteiger immer im Vordergrund, aber jetzt sie. Und das kann er anscheinend nicht ertragen. Bei Expeditionen beschuldigt er sie immer wieder, seine Autorität in Frage zu stellen. Andere Bergsteiger beschreiben ihn als unstet, launisch und herrisch.
Aber erst in späteren Jahren, also vorher war das nicht so.
Ja, das ist wohl im Laufe dieser 3-4 Jahre gekommen.
Schade, die Arme.
2004 kommt es dann zu einem dramatischen Vorfall im Basislager. Im Moment einer emotionalen Überforderung und Eifersucht schlägt George Lakbar so heftig, dass sie bewusstlos wird. Das ist der Höhepunkt eines ständigen psychischen und physischen Missbrauchs, den sie über Jahre hinweg ertragen musste. Der Vorfall wird später als Teil eines Machtkampfs zwischen ihnen beschrieben, wobei George versuchte, Lakbar psychisch zu unterdrücken, gerade als sie sich immer mehr als eigenständige Bergsteigerin etablierte. Trotz des Traumas und der Gewalt zeigt Lakbar George nicht an. In diesem Moment denkt sie nur an ihre Tochter Sunny, die sie zu Hause in Connecticut Hartford zurückgelassen hat. Sie entscheidet sich, die Familie zu schützen und verzichtet auf weitere Maßnahmen. Doch der Vorfall markiert einen Wendepunkt in ihrer Beziehung. Lakbar wird klar, dass sie nicht nur gegen die Naturgewalten ankämpft, sondern gegen eine völlig andere Art von Gewalt, die ihr Leben nun begleitet und zerstört.
Aber sie kann sich doch einfach von ihm trennen. Also ja. Was heißt einfach? Einfach ist das natürlich nicht.
Sie ist ja Analphabetin, ne? Und ich denke mal, sie wohnt jetzt in einem Land, wo sie gerade erst die Sprache gelernt hat, wo sie die Gesetze nicht kann.
Das ist mehrere Jahre jetzt gewesen, oder?
Ja, wir sind jetzt bei 2004, ne?
Okay, ist nicht so lange. Okay.
Nee, so lange ist es nicht, ne?
Ach, die Arme. Das ist ja voll unfair.
Lakbar hält bei George aus und George erkrankt 2008 an Krebs.
Noch 4 Jahre hat sie es dann mit ihm ausgehalten?
Ja. Der Druck wächst. 2012 eskaliert die Gewalt erneut. George schlägt sie so heftig, dass sie ins Krankenhaus muss.
Das sind ja dann nochmal 4 Jahre.
Ja. Inzwischen haben die beiden auch noch eine kleine Tochter namens Shiny bekommen. Lakbar flieht mit den Kindern in ein Frauenhaus. 8 Monate leben sie dort. Gleichzeitig fängt sie an, als Reinigungskraft zu arbeiten und als Verkäuferin bei Whole Foods. Sie macht alles, um sich und ihre Töchter zu ernähren. Während all dieser Zeit nimmt George sie zuerst nach diesem Gewaltakt nicht mehr mit auf den Everest und dann kann sie es sich als alleinerziehende Mom nicht mehr leisten.
Die Arme, wie schlimm. Und auch für die Töchter ist sowas ja immer schrecklich. Ne?
Es gibt einen gemeinsamen Freund, der in der Dokumentation über Lakbars Leben erzählt. Der heißt Dave Watson, das ist auch ein bekannter Bergsteiger. Und der erzählt von George in dieser Dokumentation von Georges traumatischer Kindheit in Rumänien, von der jahrelangen Gewalt, die er aushalten musste und dieser dramatischen Flucht über die Donau. George hat nämlich damals bei Nacht die Donau durchschwommen und das Land verlassen und ist dann durch Jugoslawien gewandert und durch noch andere Länder gewandert und ist dann irgendwann als Flüchtling nach Texas gekommen. Und also der hat wohl echt eine schwere Kindheit und ein schweres Leben gehabt, aber das entschuldigt natürlich nicht, wie er jetzt Lakbar behandelt, ne? Aber er scheint seine, also in den Jahren, wo dann auch die Shiny zur Welt kommt und so weiter, scheint er doch an seinen Kindern gehangen zu haben, weil er hat von seinen beiden Töchtern immer so ein laminiertes Foto, das muss ja laminiert sein, so hoch oben im Boden und guckt das immer an bei seinen Besteigungen. Also ich glaube, es war ein sehr widersprüchlicher Mann, sage ich mal.
Nee, habe ich kein Mitleid mit.
Was ich auch schlimm fand.
So lange Zeit, guck mal, von 2004 ist das erste Mal, 2008 an Krebs erkrankt, dann 2012 dieser andere Vorfall. Das sind ja Jahrzehnt an dieser Stelle.
Krass, ne?
Das geht überhaupt nicht.
Und 2005 erzählt sie dann auch noch, kommt George nach Hause und sagt, er hat jetzt eine Freundin, das wäre doch bei den Sherpas normal, zwei Frauen zu haben.
Ach.
Dein Lieblingsmensch, ne?
Ja, total. Von dem ich jetzt nicht mehr hören. Wann ist der raus aus der Geschichte und stirbt auf Krebs? Nein, darüber macht man natürlich keinen Spaß.
Ja, und dann verlässt er sie dann erst und dann kommt er zurück, als die Frau ihn rauswirft. Also,
Wie gütig.
Ja, der Gütige.
Ja,
der Gütige. Ja, und zum Schluss nimmt er sie halt auch nicht mehr mit. Aber erst erreicht sie noch den, 2005 steht sie noch mal oben, 2006 steht sie noch mal oben. Das ist dann schon der 6. Gipfelerfolg. Sie festigt also immer weiter ihren eigenen Weltrekord als Frau, die den Everest so viel oft bestiegen hat wie keine andere Frau der Welt.
Und jedes Mal hast du ja wieder die Gefahr, dass was schief läuft, dass du stirbst mit, und das Durchhaltevermögen, das du zeigen musst.
Ja, und als er 2006 rausgeworfen wird, dann nimmt sie ihn auch wieder auf, den George.
Mhm.
Also ich glaube, die ist auch selbst immer so hin und her gerissen mit allem.
Mhm.
Und dann, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo sie auch wieder schwanger wird eben und diese dann ihre Tochter Shiny bekommt.
Mhm.
Und sie sagt später über diese Zeit, wenn das Leben so schwer war, habe ich immer an meinen Berg gedacht. Er ist mein Kindheitsfreund, mein Zufluchtsort.
Schön.
Ja, sag ja, der Everest, der ist eigentlich auch heimliche
Liebe von mir.
Ja, genau. Wenn es jetzt eine Love Story wäre, dann wäre das eine heimliche Liebe. Ne? Bei dieser Misshandlung, die sie da praktisch ertragen musste, das wurde tatsächlich, war da ein Journalist namens Michael Kodas 2004 dabei, der veröffentlicht ein Buch, das heißt The Fate of Everest in an Age of Greed. Das gibt es auch auf Deutsch, ich zeige dir mal ein Foto. Und da veröffentlicht nämlich er diese Gewalt, die sie ertragen musste von George. Und das gibt dann praktisch der Ehe den Todesstoß.
Der Gipfel des Verbrechens. Mhm. Die Everest-Mafia und ihre dreckigen Geschäfte.
Genau, ich konnte jetzt nicht das Erscheinungsdatum in Deutschland, aber 2008 ist er in den USA erschienen. Und dann, als der George das mitkriegt, dann kommt er auch in die Küche und sagt so, du kannst nicht lesen, aber ich habe das Buch gelesen. Das Buch lügt und schlägt ihr das ins Gesicht. Und also man fragt sich wirklich, ob Menschen zu soziopathischem Verhalten getrieben werden, wenn sie auf dem Berg sind, oder ob Soziopathen einfach einen Ort suchen, an dem sie sich verhalten können, wie sie wollen, sagt er in diesem Buch.
Der Autor.
Ja. Mhm. Und das beschädigt Georges Ruf dann so stark, dass er auch mit seiner Firma pleite geht. Keiner will mit ihm dann mehr auf die Berge steigen, weil darin halt auch ein Foto von Lacroix mit zerschlagenem Gesicht ist. Mir selbst ist das unglaublich peinlich. Ja, und trotzdem...
Hätte nicht der Autor eigentlich sich Consent, also Zustimmung einholen müssen bei solchen Sachen? Gerade wenn du heutzutage dürftest, ist wahrscheinlich wegen Copyright nicht.
Ja, er hat in der Dokumentation auch gesagt, dass er lange überlegt hat, dass er gedacht hat, was ist besser, wenn ich das jetzt sage und dann eskaliert die Gewalt, aber die Öffentlichkeit weiß das dann, wer er ist. Oder wenn ich eines Tages höre, Lacroix ist totgeschlagen worden von ihrem Mann.
Ich würde sagen, besser wäre es gewesen, es ihr zumindest mal zu sagen, bevor es veröffentlicht wird.
Ja, das weiß ich nicht, ob er das gemacht hat. Das kann sein, dass er das gemacht hat. Als das immer weiter eskaliert und der ist halt auch ein starker Alkoholiker wohl gewesen, dann fängt er auch an, Lacroix zu drohen. Wenn du verschwindest, wenn du versuchst wegzulaufen, werde ich dich töten, wird er immer sagen.
Aber 2012 hat sie gesagt, geht sie doch dann weg.
Ja, genau. Das ist das Datum ist eigentlich schon im Jahr 2011. Das ist Sunnys, also von der älteren Tochter, der 10. Geburtstag. Und statt Schulfreunde von Sunny einzuladen, organisiert er eine Trinkparty für sich mit seinen eigenen Freunden. Und Lacroix spricht ihn darauf an und sagt, es ist ein Kindergeburtstag, die Kleine soll ihre Freunde einladen sollen. Und dann verliert er die Kontrolle und beginnt auf sie immer wieder einzuschlagen, mitten im Haus vor den Augen der Kinder. Und Sunny, die ja gerade eben 10 geworden ist, ist wie erstarrt und versteckt sich unter dem Tisch und weint. Mhm. Und die kleine Shiny ist gerade 5 Jahre alt und klettert auf den Tisch und wirft sich zwischen den Beinen und versucht, ihren Papa wegzustoßen. Sie will immer wieder ihre Mama beschützen, schon die ganzen Jahre, mit 5 Jahren. Ne? Der Angriff wird immer brutaler und er schlägt Lacroix Kopf dann immer wieder auf den Tisch. Und die Kinder sagen beide, das war für sie der Beginn eines Traumas. Ne?
Ja, natürlich.
Der Höhepunkt des Traumas. Aber es sind tatsächlich dann Freundinnen und Freunde wohl anwesend von diesen Trinkkumpanen. Und eine ruft dann auch endlich die Polizei. Und die sind das dann auch, die sie in das Frauenhaus bringen, wo sie dann auch nie wieder zurückkehrt von ihm.
Dass da nicht auch vorher mal jemand was schon gemacht hat, oder? 2012, das ist doch schon ein Jahr gewesen, wo man...
Ja, 2012 praktisch ist die endgültige Trennung, aber das war...
Aber da weiß man doch schon eher mit diesem Thema. Ich weiß, dass die Gewalt war sehr lange, gerade noch in den 90er Jahren. Also ich weiß es jetzt aus den USA, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier in Deutschland war das immer noch so ein verhuschtes Thema, aber doch nicht mehr 2012, da hättest du doch viel früher mal eingreifen können, auch als Freundin.
Ja, aber ich glaube, weißt du, sie war fremd in dem Land und das hat sich dann schnell als Abhängigkeit so entwickelt.
Ja, aber die Freunde sehen das doch trotzdem. Also kannst du mir nicht sagen, dass die nicht mitbekommen, dass er ihr gewalttätig ging. Du siehst ja auch die Wunden. Stell dir mal vor, du gehst selbst auf irgendeiner Party zu irgendwem und siehst eine Frau mit blauen Flecken. Da würdest du niemals nichts sagen.
Ja, ich weiß es
nicht. Vor allem, wenn der Mann dann passieren kann und sowas.
Also er hat ihr wohl immer wieder gedroht. Er hat immer gesagt, du bist Ausländerin, obwohl er ja selbst war. Niemand wird dir glauben, niemand wird dir helfen, du wirst obdachlos sein.
Ja, dass das für die Frau selber weiß man ja, wie diese Psyche, also das heißt, weiß man, aber da kann man sich eher reinversetzen, dass sie nicht in der Position ist, dass sie rauskommt. Aber ich sag, das ist eine Unverschämtheit, dass keiner drumherum auch was gesagt hat.
Ja, so lange. Auch von den Familienmitgliedern, seine Familie oder so, ne? Ja, man, oder ob die das alles so geheim gehalten haben, das ist immer ganz schwer. Also das kommt in der Dokumentation auch nicht raus.
Ja.
Nur, dass er dann so Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel gesagt hat, du bist Müll, und hat sie kopfüber in eine dieser riesen amerikanischen Mülltonnen gesteckt. Also das war das echt schlimm. Das erzählt sie dann auch alles der Sozialarbeiterin in dem Frauenhaus. Und sie sagt dann auch, ja, George ist mein Yeti. Also schließlich findet sie dann auch endlich, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, einen Job und beginnt zu arbeiten. Und nach 8, 9 Monaten kann sie auch raus aus dem Frauenhaus und sie zieht, ich glaube, von Hartford nach West Hartford, also einen praktischen Ort weiter, um für ihre Mädels ein besseres Schulsystem zu ermöglichen. Die Scheidung selbst zieht sich leider über mehrere Jahre, aber Lakhbar geht nie wieder zurück zu George.
Zum Glück.
George macht es ihr aber, wie auch anders, nicht anders zu erwarten, so schwer wie möglich. Und vor Gericht benimmt er sich so respektlos, dass er sogar den Richter unterbricht und Lakhbar öffentlich sich über die lustig macht, praktisch vor Gericht. Er spricht mit ihr und von ihr, als wäre sie unmündig und geistig behindert. Warum habe ich nicht das alleinige Sorgerecht, fragt er den Richter. Sie ist Analphabetin, sie ist unverschämt, sie kann gar nichts. Der Richter aber reagiert jetzt mit einer Klarheit und mit Haltung. Er sagt, Sie nennen sie hier nicht in meinem Gericht analphabetisch. Meine Mutter konnte auch nicht lesen und jetzt bin ich der Richter.
Oh wow.
Pech gehabt.
Der Richter. Mhm. Mhm.
Und endlich nach Jahren der Angst und des Kampfes erhält Lakhbar Sherpa jetzt das alleinige Sorgerecht für ihre beiden Töchter in den USA. Ein Sieg nicht nur vor Gericht, sondern auch für ihre Würde. Und in dieser Phase tritt jemand an ihre Seite, der sie sehr gut kennt, nämlich ihr Bruder Minkma. Er kennt ja Lakhbars Kraft, ihre Ausdauer, ihre Liebe zu den Bergen und er sagt zu ihr, komm doch mit zum Everest, du bist immer noch stark, ich weiß, du schaffst das. Und er organisiert jetzt eine Expedition, Lakhbar sagt ja und geht mit. Und zurück geht sie auf den Berg, der sie nie losgelassen hat und nie loslassen wird. Am 20. Mai 2016 erreicht Lakhbar Sherpa zum 7. Mal den Gipfel des Mount Everest.
Oh, wie schön. Zum Glück hat das wieder funktioniert.
Sie steht oben allein mit sich und sagt später, wenn ich auf dem Gipfel der Welt stehe, fühle ich mich wie eine riesige Bergfrau. Ich fühle mich so stark. Der Everest ist mein Arzt. Er heilt meine Seele. Wenn ich wieder unten bin, bin ich vielleicht wieder eine kleine Maus. Aber hier oben bin ich die Bergfrau. Zeige ich dir mal nochmal ein Foto von ihr.
Zum Glück hat das nochmal geklappt. Ach, das ist aber ein schönes Bild.
Mhm.
Das ist eine Tracht, die sie anhat.
Mhm.
Okay, also sie hat, man sieht auch, dass sie jetzt was älter ist, aber weiterhin sehr weiblich. Also ich hätte es nie mit einem Mann verwechselt.
Ja, dass sie sich als Mann verkleiden konnte und die das alle geglaubt haben.
Und mit einer Perlenkette und einem Rock und so einem breiten Gürtel, wo auch was draufgestickt ist. Sieht sehr schön aus.
Finde ich auch. Ja, das ist die traditionelle Kleidung. Schuba nennt man den Wickelrollen. Rock oder Wollmantel, dann tragen die Schürze, das ist immer Zeichen des Familienstandes. Die Innenkleidung sind Baumwollhemden und Baumwollhosen. Die Stiefel sind aus Jackleder und Filz. Die Kopfbedeckung sind runde Filzhüten und Wollmützen. Und der Schmuck ist Gold und Korallenrot. Traditionell tragen Sherpas Kleidung, die an das raue Klima im Himalaya angepasst ist und wo praktisch als auch kulturell bedeutsam und vererbt. Und so geht es weiter. Am 13. Mai 2017 erreicht Lakhbar zum 8. Mal den Gipfel. Sie kann es wieder und wieder und wieder. Und immer weiter festigt sie ihre Rekorde.
Und wie alt ist sie da jetzt in dem Jahr?
44.
Mhm. Wahnsinn, oder? Mit 44?
Aber wer meldet sich wohl in dieser Zeit wieder?
Hm? Ich weiß nicht.
George.
Ah, dieser.
Und was will er wohl?
Teil von ihrem Ruhm?
Nein, dass sie zurückkommt.
Ach komm, oder seine andere Geliebte.
Aber sie ist vielleicht standhaft. Sie will nicht durch die Hand dieses Mannes sterben. Und sie weiß, es wäre ihr Todesurteil, zurückzugehen.
Ja, absolut.
2018 am 16. Mai zum 9. Mal.
Wow.
Mit dieser Besteigung festigt sie weiter ihren Weltrekord. Oben am Gipfel spricht sie diesmal mit dem Berg wie mit ihrem alten Freund. Du gabst mir alles, du gabst mir ein gutes Leben. Du bist mein Gott oder meine Göttin im Berg. Shomo Lungma. Ich fühle diese Seelenverbindung zwischen uns.
Das passt auch zu dem Intro, was du hattest mit dem Traum, ne?
Zurück in den USA hört sie, dass der Krebs bei George zurück ist. Kurz bevor er stirbt, ruft er nochmal an und er entschuldigt sich tatsächlich bei Lakba für das ganze Unrecht, das er ihr angetan hat. Tatsächlich entschuldigt sich George bei Lakba für das Unrecht, das er ihr angetan hat und ihren Kindern. Und ihre Töchter dürfen das Telefonat sogar mithören. Lakba verzeiht ihm und sagt, du darfst nicht sterben, kämpfe George. Aber George sagt, ich kämpfe, aber ich schaffe es nicht. Und 2 Wochen später stirbt er. Und obwohl Lakba jetzt so berühmt ist und er diese ganzen Rekorde hält, muss sie immer weiter Geld verdienen. Kein Sponsoring, keine Filmverträge. Sie arbeitet als Kassiererin in einem Supermarkt und putzt weiter Häuser.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es ja kein Sport oder ein Rekord, der irgendwie breit bekannt ist und beliebt ist. Da gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel Sponsoring. Ne? Wenn das jetzt Fußball wäre oder so,
das ist was anderes.
Aber ich hatte ja auch zum Beispiel von ihr noch nicht gehört.
Mhm.
Was ja auch spannend ist, ist eigentlich, dass sich das Ganze dann recht schnell irgendwie entwickelt hat. Oder du meintest, die Kartografie hat in 1865 stattgefunden. Dann die Touristen, hattest du erwähnt, kamen in ihr Dorf 1980. Wann hat denn das Ganze generell angefangen, dass die Leute plötzlich die Idee hatten, auf den höchsten Berg der Welt zu steigen?
Ich kann dir mal so ein paar Sidefacts nennen, die ich so gefunden habe bei meiner Recherche. Mhm. Die ersten ernsthaften Versuche, den Gipfel zu erreichen, starteten in den 1920er Jahren. Und das waren alles britische Expeditionen.
Ja, natürlich. Die Briten, die sind immer überall.
Die gute Briten. Und der damalige Dalai Lama musste das damals noch offiziell auch genehmigen.
Mhm.
Und die beiden ersten Briten, die 1924 einen dramatischen Versuch nehmen, den Everest zu besteigen, sind George Mallory und Andrew Irvine.
Mallory.
Ja, ich und Namen. Auf 8500 Meter werden sie zuletzt gesehen. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt.
Die sind bis heute.
1999 wird Mallorys Leiche gefunden, aber Irvine bleibt bis heute verschollen. Mhm. Und man weiß auch nicht, ob die bei dem Aufstieg oder Abstieg gestorben sind. Okay. Also wenn es beim Abstieg
gar nicht
wenn es beim Abstieg, dann wären sie ja die ersten Europäer gewesen, die ersten Menschen, die den Everest bestiegen haben. In den 1960er Jahren nimmt dann die Zahl der Expeditionen zu. Der erste offizielle Gipfelerfolg ist eben, weil man das mit dem Mallory und dem Irvine nicht weiß, ist 1953. Da gelang es dem Neuseeländer Edmund Hillary und dem nepalesischen Freund, wie er ihn nannte, Tenzing Norgay, die erste dokumentierte Besteigung, und zwar über die Südroute. Es gibt nämlich die Nordroute, die startet von Tibet aus, und die Südroute, die startet halt von Nepal aus.
Hm.
Und heutzutage wird meistens die Südroute gewählt, zumal ja eben die Nordroute von Tibet durch die politische Situation gar nicht mehr
genehmigt wird. So
genau.
Ich weiß auf jeden Fall noch, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, wenn jemand es geschafft hat, den Mount Everest zu besteigen, dann war das ein riesengroßes Ding jedes Mal. Und jetzt heutzutage, wie du schon gesagt hast, ist das mehr so eine Touristenangelegenheit oder das ist vielleicht auch zurückgerufen. Du musst ja ein erfahrener Bergsteiger, würde ich schätzen, sein. Aber es ist, hat schon ein anderes Feeling mittlerweile.
Es ist nicht mehr die Besten der Besten, die es
machen. Ja, genau. Schon spannend, dass das irgendwie sich so schnell verändert hat.
Ja, und das ist halt allein dadurch, dass der Aufstieg dauert mindestens 6 bis 9 Wochen normalerweise. Wenn du jetzt über die Südroute gehst, startet der in Kathmandu, dann wanderst du erstmal, oder manche vielleicht, die viel Geld haben, fliegen auch zum Basecamp. Und dann sind diese ganze Akklimatisierungsphasen, die ich ja eben schon genannt habe, ne, auf den verschiedenen Lagern und so weiter. Ne?
Mhm.
Und dann ab Lager 4 eben diese letzten Meter, wo du meintest, boah, das ist ja nochmal richtig viel, das ist tatsächlich die Todeszone.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Und ich habe ja mal recherchiert und das ist mindestens $40.000, die du rechnen musst. Ne? Und die teuersten, also wenn du zum Beispiel ganz viel machen lässt und ganz viel tragen lässt und dich mit dem Hubschrauber hinfliegen lässt ins Basecamp und so, dann kostet es bis zu $160.000
tatsächlich. Deswegen hat die das auch so lange nicht mehr hinbekommen, dass sie dann da hoch durfte.
Mhm.
Und wie viel insgesamt wissen wir denn jetzt, wie häufig sie es bis heutzutage geschafft hat drauf?
Also ja, jetzt, das kommt jetzt gleich die letzte Beschreibung. Da sind wir auch schon am Ende unserer Geschichte. Aber es gab bis zum Januar 2023, habe ich recherchiert, gab es über 9000 Besteigerungen des Everest und 6338 Personen hatten Ende 23 den Gipfel erreicht. Also doch ganz schön viele.
Einige, ne? Ja.
Und der Rekordhalter der meisten Besteigungen, also du weißt ja, sie ist ja die Frau mit den meisten Besteigungen. Wir kommen gleich zu ihrem 10. und bis jetzt letzten Gipfelbesteigung des Everest. Was glaubst du denn, der Mann mit den meisten Besteigungen, wie oft der auf dem Everest war?
Doppelt so viele, also 20.
26.
Ah, wow. Wie anstrengend das doch
ist. Kami Sherpa und Pasang Sherpa, also zwei Sherpas. Wir halten da auch die Rekorde. Und am häufigsten als Nicht-Sherpa auf dem Gipfel war mit 17 Mal ein Mann namens Kenton Cool. Cool passt
Very
ja.
Cool, ja.
Ach, was ich auch noch ganz interessant finde, ist, zwischen 1922 und 1924 sind 315 Menschen verstorben bei der Gipfelbesteigung. Die meisten beim Abstieg und oft eben an Erschöpfung. Und viele Tote bleiben für immer dort. Einer der bekanntesten Fälle, es könnte auch ein True-Crime-Fall sein, ist der sogenannten Green Boots. Ein verunglückter Bergsteiger mit auffälligen grünen Stiefeln, der seit Jahren in einer Höhle liegt, an der fast alle Expeditionen auf der Südroute vorbeikommen.
Wie, der liegt da drin? Der ist nicht geborgen worden?
Nein, du kannst ihn nicht bergen, weil es ist nicht möglich. Die sind festgefroren. Und dann je nachdem, wo die liegen, ist dann im Januar der Wind, der Jetstream, der weht die dann weg.
Stell mal vor, du wanderst an denen.
Und das ist ja auf der letzten Route, Lara, kann man gruselig noch was. Das ist praktisch so ein ganz schmaler Pfad, den du da hochgehst. Und dann musst du dann teilweise klammern sich noch Hände an diesen Pfad.
Ach, komm, ja,
Lara.
Das denkst
und da musst du dann drüber steigen. Das ist so schlimm. So schlimm ist es einfach. Ein ganz besonderer Moment in Lakbas Leben ist, als eine renommierte Regisseurin eben diesen Dokumentarfilm mit ihr drehen will über ihre nächste Everest-Besteigung. Der 10. Aufstieg ist kein Selbstläufer. Die Finanzierung, habe ich ja schon gesagt, ist teuer. Und das wird mit einer Crowdfunding-Kampagne gemacht. Da hast du ja auch Erfahrung mit. Mhm. Und diese Filmemacherin heißt Lucy Walker. Und die ist wo geboren, Laura?
In der UK.
In London. Ah. 1970. Schon zwei Oscar-Nominierungen und mehrere Emmy-Prämierungen hat sie. Sie studierte englische Literatur in Oxford und dann eben dreht sie jetzt einfühlsame und kraftvolle Dokumentarfilme. Ich weiß nicht, kennst du Wasteland?
Habe ich auf jeden Fall schon von gehört.
Genau, über diesen Künstler, diesen Müllsammler, der daraus Kunst macht. Oder über den Tsunami hat sie gedreht, 2011. Und also wirklich bekannte Dokumentarfilme. Und auch der ist jetzt schon wieder für ganz viele prämiert worden. Und auch der Film Lakbar Sherpa, Königin der Berggipfel oder Mountain Queen, The Summits of Lakbar Sherpa, in der sie Lakbar eben bei ihrer 10. Besteigung begleitet, ist schon nominiert für viele Preise. Und in dieser Dokumentation begleitet ihre kleine Tochter Shiny, das ist ja die Mutige, die sie immer beschützt hat, sie zum ersten Mal. Und das ist auch so ein bisschen, wovon der Film lebt, ne? Dass sie ihrer Tochter das zeigt und dass Shiny sieht und fühlt und erlebt, welche Welt ihre Mama geprägt hat.
Toll.
Und in dieser Dokumentation beginnt sie dann auch selbst zu klettern und zu trainieren. Und dann sind die auch dabei, wie im Mai 22 dann Lakbar zum 10. Mal den Gipfel des Mount Everest.
Oh, das klingt aber toll. Das schaue ich mir auch an.
Ja, der ist wirklich super empfehlenswert, der Film. Lakbar gilt also jetzt inzwischen als eine der bedeutenden Bergsteigerinnen unserer Zeit und wird am 24. April 2023 mit dem Tenzing Norgay National Adventure Award ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt die herausragendsten Leistungen im Bereich des Abenteuersports, insbesondere im Bergsteigen.
Toll.
Also am Tenzing Norgay habe ich ja mit dem Hillary eben auch kurz berichtet.
Und wann war das jetzt gesagt?
23 tatsächlich, also, der Preis dann auch.
Ja.
Und jetzt im Juli.
Da gibt es bestimmt auch nochmal Bilder von, oder?
Kann ich jetzt gleich nochmal raussuchen. Und im Juli besteigt Lakbar dann tatsächlich den K2 und hat den auch schon zweimal.
Ah.
Und das heißt, sie ist jetzt einmal mehr als George auf dem Everest gewesen. Ja. Und am K2 ist der zweimal gescheitert und jetzt hat sie auch geschafft. Guck mal, das ist der Filmtitel.
Ah ja, auch was ein tolles Bild von ihr, wo sie so stoisch nach oben guckt und im Hintergrund ist der Mount Everest zu sehen.
Und dann habe ich auch noch eins von ihr und ihren Töchtern, was ich ganz süß finde. Guck mal, bei der Preisverleihung. sie nicht da hübsch.
Ach, wie schön. Kann man gar nicht fassen, dass sie dachte, sie sei, also dass sie sich nicht gemocht hat.
Das ist ne? jetzt ja auch in den 50ern, ne?
Also da sieht man jetzt Lakbar mit ihren beiden Töchtern. Alle sind sehr schick angezogen. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Premiere. Wahrscheinlich war es das auch, oder? Und ja, einfach ein sehr schönes Bild. Alle grinsen freundlich. Vielleicht, wenn das geht, können wir das auch nochmal verlinken. Einfach super schön.
Die sehen ja so ähnlich auch, die Töchter, ne?
Wie wir, Laura.
Ja, und auch wenn Lakbar Sherpa heute noch lebt, ist ihr Lebenswerk ja jetzt schon von bleibender Bedeutung, würde ich sagen. Mhm. Und was sie erreicht hat, ist nicht nur ihr persönlicher Triumph, es ist auch ihr Geschenk an ihre Volk, an ihre Sherpas und an alle Frauen in dieser Welt. Es ist ein Symbol für außergewöhnliche Kraft und Entschlossenheit jenes Volkes, das seit Generationen in enger Verbindung mit den höchsten Gipfeln der Welt lebt. Und jetzt kommt das Outro. Meine Kinder schlafen nicht mehr an meiner Seite. Sie stehen längst auf eigenen Füßen. Sie kennen inzwischen meine Geschichte. Und letzte Nacht war ich dann im Traum wieder dort, am Berg. Der Wind schnitt durch meine Kleidung. Das Eis knackte unter meinen Füßen. Ich sehe den Gipfel so klar, als wäre ich nie fort gewesen. Und wieder ein Ruck. Ich bin zurück in meinem Zimmer zwischen Alltag und Erinnerung. Aber der Traum ist kein Traum mehr. Es ist ein Ruf, ein Versprechen. Ich bin ja noch nicht fertig. Nicht mit dem Berg und nicht mit meinem Leben. Ich habe noch viel Kraft in mir. Ich habe noch Ziele. Mein Berg ist kein Kapitel, das endet. Er ist mein Atem, mein Zuhause. Ich steige weiter, solange er mich ruft. Für immer. Manche Menschen wie ich hören ihn ihr Leben lang, diesen Ruf, auf die eine oder andere Weise. Manche Wege enden nie. Ja, Laura, jetzt sind wir am Ende von Lakbars Geschichte. Wie fandst du denn die Geschichte von dieser Frau? Was hat sie dir gegeben? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Was hat dich besonders beeindruckt?
Total schön. Es war eine schöne Geschichte. Also ein tolles Leben, was sie geführt hat. Sehr inspirierend, finde ich.
Noch führt.
Ja, genau, dass sie führt. Ich finde besonders beeindruckend diese Durchhaltefähigkeit, die immer und immer wieder rauskam. Mhm. Und was für eine faszinierende Reise sie gemacht hat. Also von diesem kleinen Dörfchen, wo das Ganze angefangen hat. Mhm. Und dann ins große Amerika und immer wieder da hoch. Ne? Das finde ich schon wirklich sehr toll. Es hätte mich noch interessiert, wie verbunden sie auch noch mit ihrem Dörfchen ist, wie viel sie da noch zu tun hat. Wie sich das verändert hat, ist da vielleicht auch spannend gefunden. Das werde ich mir nachher mal durchlesen. Aber
sie hat immer wieder viel mit ihren Geschwistern zu tun. Mhm. Aber sie hat ja auch viele Geschwister.
Mhm, genau, ja. Aber ich finde, es ist so eine Welt, die man gar nicht kennt. Ne? Mhm. Und mit der wir so nichts zu tun haben. Weder sind wir Bergsteigerinnen, noch, wie gesagt, mache ich die Kälte. Und deswegen ist das schon irgendwie so exotisch.
Und exotische Sportart, ne?
Ja.
Das Bergsteigen.
Wie war es für dich, die Recherche?
Also ich habe durch Zufall von dieser Dokumentation gelesen und habe die dann geguckt und dann dachte ich, boah, über die will ich eine Podcast-Folge machen. Ja. Ne? Weil ich denke, das ist so eine beeindruckende Frau. Und die ist ja auch, wie gesagt, diesmal jünger als ich. Ne? Ah. Die hat ja noch ganz viel vor sich. Wer weiß, was die noch für Rekorde aufstellt.
Ne? Stimmt, ja.
Irgendwie so als Europäer denke ich immer, warum, ihr kann sich doch von ihren Kindern jetzt Lesen beibringen lassen. Aber vielleicht will sie das gar nicht, ne? Vielleicht,
Vielleicht hat sie
es. Das ist Teil ihrer Geschichte. Oder sie hat es inzwischen und sagt es gar nicht mehr oder so, ne? Und ich finde es so schön, irgendwie so ein Symbol, ne? Es gibt keine Grenzen außer denen, die wir uns selbst setzen. Das ist so das, was sie macht. So eine mutige Frau. Ich finde, die Geschichte macht unheimlich viel Mut.
Ja, das stimmt.
Und es zeigt auch, wie durchlässig unsere Welt heute ist. Ne? Und die lebt ja in den USA. Und dann lebt sie wieder dann ist sie wieder am Berg, wieder bei ihrer Familie, wieder in den USA.
Also ich fand beeindruckendsten fand ich wirklich, wie sie nach dem ersten Kind im Prinzip das geschafft hat, wieder auf die Füße zu kommen. Für viele wäre das Ende der Reise gewesen und nicht der Anfang.
Ja, und auch in dem Film wirst du sehen, die hat so eine gewisse Naivität, will ich es mal nennen. Und so eine Unverbrauchtheit. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie dann die Touristen kommen, die dann sagt, ich will auf den Berg steigen, ich will auf den Mount Everest, hast du eine Idee, oder kennst du einen Sponsor oder so, ja. Ne? So wie in diesem Restaurant. Oder auch so, ich finde das so, wenn man sie so erlebt, das kann ich mir richtig vorstellen, dass hat die gehört von diesem Laufen, dann denkst du, okay, dann laufe ich mit, $2000, weißt du so?
Ja, cool.
Und also so, ich glaube, dass sie auch so sehr spontan so ist, so von so Eingebungen oder sowas lebt, ne?
Ja, da kann man viel für sich selbst von mitnehmen. Mal versuchen. Aber das machen wir ja auch. unseren Podcast.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, euch hat es gefallen, auch diesmal wieder. Die gemeinsam aufgenommene Folge hier. Nächstes Mal wieder remote, Laura.
Ja, schade. Genau, heute geht mein Flug zurück. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt uns doch gerne oder recommendet uns an unsere eure Freunde, Familie, Verwandte. Gebt uns ein Like, shared und postet. Und wir freuen uns schon total auf die nächste Folge, die wir mit euch teilen können.
Und ja, ich werde wieder nicht verraten, worum es geht, Laura.
Ja, ich bin mal gespannt.
Also Laura hört das tatsächlich auch immer zum ersten Mal hier, die Folgen.
Ja, das ist immer super spannend für mich. Und ich freue mich auch jedes Mal total darauf. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch auch jedes Mal.
Die nächste Folge, die geht wieder über eine Frau, die heute nicht mehr lebt.
Ah, okay. Und wir wünschen euch eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Ja, das tun wir.
Tschüss. Ciao.
True. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.